Herzlich willkommen zum Aether Zirkus Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Europas größtes Steampunk-Festival, umsonst und draußen in der historischen Innenstadt der Hansestadt Buxtehude. Wir sprechen mit verschiedensten Gästen über Steampunk-Kultur, über Festivalorganisationen, die unzähligen ehrenamtlichen Helfer und alle die tollen, einzigartigen Geschichten, die sich um dieses Event ereignen. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Schreibt sie uns in die Kommentare. Wir geben uns Mühe, sie in der nächsten Folge zu beantworten. Und nun viel Spaß beim Aether Zirkus Podcast.
Oder fein. Der Zirkus öffnet heute und lädt euch alle ein. Er schwebt im blauen Äther, trägt Lampions zur Schau. Er misst so viele Meter, die Zeltwand blau und
es
grau.
Es ist der Dampf aus Akrobaten, es klickt und klackt aus Automaten. Attraktionen, Attraktionen, die...
Herzlich willkommen zum Aether Zirkus Podcast. Ich sitze hier mit Martin. Und Martin, willst du dich kurz vorstellen einmal?
Ja, moin, ich bin Martin Friese. Ich bin auf dem Aether-Zirkus für die Malerschule zuständig und mache da die ganze Organisation bzw. die Zuteilung der ganzen Künstler und Ausstellungen, die dann eben halt da stattfinden im Zeitraum des Aether-Zirkus.
Cool. Und was heute anders ist, ich bin wie immer Michael Dunkelfels und sitze hier aber mit einem Kaffee und Martin ist in Sichtweite mit einem weiteren Kaffee gegenüber. Das heißt, es ist also wirklich so, dass wir hier zusammen sitzen, wie wir auch schon ganz oft getan haben, um dieses Festival zu planen, weil der Bereich Malerschule ist nicht gar nicht so klein und Martin macht nämlich noch viel, viel mehr. Er gestaltet das Programm ganz aktiv mit und was meinen wir denn eigentlich, wenn wir Malerschule sagen?
Also wenn wir Malerschule sagen, meinen wir eben halt ein historisches Gebäude in Buxtehude. Das ist halt, wie der Name schon sagt, eine ehemalige Malerschule. Und dort gibt es einen spannenden Außenbereich, wo man eben halt ganz viele coole Ausstellungen haben kann. Und auch einen großen Innenbereich, wo wir dann eben halt immer den Steampunk-Markt stattfinden lassen. Dazu gehört auch noch dann das Kulturforum, wo wir halt auch immer eine Kunstausstellung drin haben. Und auch die Laterna Magica. Das ist quasi so ein Stummfilmkino, wo quasi alles noch mit Instrumenten eingespielt wird, während der Film halt quasi auf der Leinwand läuft.
Genau, der Aether-Zirkus hat ganz viele verschiedene Bereiche und ein Bereich ist halt so Martins Spezialbereich. So, das machst du jetzt im dritten Jahr schon.
Ja, richtig. Ne?
Und also 2018, 2023, 2025 und wir haben auch bald einen neuen Termin für 2027. Den werden wir am Ende euch nochmal bekannt geben.
Also bleibt dran.
Genau. Was machst du noch außer diesem Bereich und was hast du da in diesem Bereich zu tun?
Also am spannendsten ist eigentlich immer, wenn die ganzen Leute natürlich ankommen, also der Aufbau, das zu organisieren, dass die Fahrzeuge sich nicht im Weg stehen, dass jeder Strom bekommt, ist ganz wichtig, dass jeder weiß, wo der Infostand ist, das ist ja immer so der Schlüsselpunkt vom ganzen Aether-Zirkus, quasi das Herz, wo alles in alle Richtungen laufen kann und also man hat am Anfang ganz viel mit Organisation zu tun, ne? Wer kommt wohin, wie groß ist der Stand, oh, ihr habt jetzt 2 Meter mehr, ja, passt das überhaupt noch hin, wir müssen mal schauen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele kleine Dinge, die da zusammenlaufen und die große Herausforderung ist ja quasi, dass wir an dem Aufbautag ja nicht nur die Malerschule haben, sondern wir müssen ja hinkriegen, die ganze Innenstadt mit den Ständen zu füllen, mit den Künstlern zu füllen. Und das ist immer ein riesen Ding, weil man kann so gut vorplanen, wie man möchte, aber es passieren halt immer ungeahnte Dinge, die dann einfach das Ganze unendlich spannend machen.
Ja, es ist immer in Bewegung und immer spannend bis zum Letzten. Es ist ja ein Steampunk-Festival und du bist ja aber eigentlich ja auch Musiker, ne? Also vielleicht mal so die Frage, was machst du denn alles so auf dem Aether-Zirkus, was jetzt über Organisation noch hinausgeht? Also du warst ja auch mindestens einmal auf der Bühne.
Ja, genau. Ich spiele ja selber auch noch in der Band Kellerstudio. Wir hatten die große Ehre, nochmal wieder beim Aether-Zirkus spielen zu dürfen. Da bin ich der Bassist, so wie früher auch bei Drachenflug. Und was noch so anfällt aus der Organisation, ist halt einfach, man läuft da halt durch die Gegend, man kennt ja mittlerweile die ganzen Leute, führt irrsinnig spannende Gespräche. Springt auch mal in andere Bereiche rein, wenn irgendwo mal Not am Mann ist und da ich ja die ganze Zeit auch so wie Michael vor Ort bin, fallen da eigentlich ganz, ganz viele Sachen ein, auch manchmal Künstlerbetreuung, dann wird mal kurz beim Catering über irgendwas geschnackt, was so und so lief und manchmal ist man Abschlepphilfe, das ist auch spannend gewesen. Ich habe mit meinem Auto einen Schulbus abgeschleppt, weil der Starthilfe brauchte und
das wusste ich ja gar nicht.
Ja, mit diesem Drehdings.
Ach ja, alles klar, genau. Der Seelenschleuder.
Genau, so. Die Seelenschleuder, genau. Der brauchte halt kurz Hilfe und hat mich gefragt, ob mein T3 das hinkriegt. Ich sag so, das finden wir jetzt raus. Und dann habe ich den halt in den Geländegang geknallt und ihn da angezogen. Das war echt spannend.
Ja, dein T3 war eh so der zweite Star der Veranstaltung, so, ne? Weil unser Drachenflugauto, was eigentlich beim Ether-Zirkus für die großen Transporte zuständig ist und eigentlich vor allem an diesem einen Wochenende wichtig ist, hatte nämlich gerade einen Komplettschaden und wurde, im Totalschaden heißt ja, er stirbt, aber eine ziemlich, ziemlich teure und langwierige Reparatur. Mhm. Und so haben wir eigentlich die meisten Transporte mit deinem T3 gerissen.
Ja,
so,
stimmt. Ne? Im Schlagzeug mal eben durch die ganzen Menschenmassen zu fahren und sowas. Es war schon eine sehr spannende Situation, die halt vorher einfach nicht geplant waren, weil es kommt immer alles anders.
Durch Menschenmassen fahren klingt so ein bisschen nach Terrorismus gerade. Aber
na, mit Schrittgeschwindigkeit und ja, das hat gut, erstaunlich gut funktioniert. Das, also die Menschen sind gut aus dem Weg gegangen. Ja, aber es war sehr spannend.
Es dauert halt auch enorm lange, dann vorwärts zu kommen in der Stadt mit den Geräten zu den Bühnen. Und Freitagnacht war ja auch die Auftaktveranstaltung, und da hast du ja auch irgendwie noch mitten in der Nacht Sachen durch die Gegend fahren
müssen. Ja, und die, so. Die Marching Band aus Spanien, dann wieder die Schlüssel für die Jugendherberge überreicht, die Instrumente wieder eingeschlossen und so, aber ja, das sind halt so die Sachen, die einfach dazugehören. Ne?
Ja, sag mal, wo wir jetzt schon so reden, wie das alles so strukturiert ist, was ist denn für dich der Ether-Zirkus so? Was ist das für ein Punkt in deinem Leben hier?
Boah, es ist... echt ein großer Punkt, weil ich bin jedes Mal überwältigt, wenn das ganze Ding steht, wenn es stattfindet. Man sieht, die ganze Stadt ist voller Leute. Und für mich ist es halt das Besondere, dass wir es wirklich als Stadtfest immer noch organisieren können. Dass wir einfach keine Paywall haben, was Eintritt angeht. Also die Instrumente, die Attraktionen, die einfach so in der Stadt da sind, die kann man sich einfach angucken. Einfach vorbeikommen und der Musik lauschen, den Fahrzeugen zuschauen. Und das ist eigentlich so das, was für mich den Ether-Zirkus sehr, sehr außergewöhnlich macht, gerade wenn man bedenkt, dass wir halt 60.000 Besucher haben. Das ist eigentlich total der Hammer, dass wir das so hinbekommen nach wie vor. Ja, dadurch natürlich auch viel mit ehrenamtlicher Arbeit verbunden, logisch. Aber für mich ist das einfach ein riesig großes Sozialprojekt, wo die Leute einfach mal in diese fremde Welt eintauchen können und mal ein Wochenende abschalten.
Ja, so auf zwei Arten eintauchen, ne? Einmal diese Steampunk-Welt, in die man eintauchen kann, und dann aber irgendwie auch so diese Stadtfest-Welt, wo alles quasi organisiert werden muss und ähnliches. Was ist denn für dich Steampunk?
Also für mich ist Steampunk vor allen Dingen ein Ausdruck von Freiheit, weil man sich kreativ entfalten kann, wie man möchte. Also das ist halt, das sieht man auch immer wieder an den ganzen Kostüme, die da sind, die sind von bis. Man erkennt da natürlich an so ein paar metallischen Sachen, die immer dazugehören, und ein paar Farbmustern, dass es halt gerade Steampunk ist. Aber der kann sich so entfalten, so frei sein, wie man es gerade möchte. Also man kann halt tatsächlich auch Endzeit-Elemente mit Steampunk vermischen. Man kann einfach als schicker Herr durch die Gegend laufen, und es ist einfach unglaublich spannend, das alles zu sehen. Und ja, für mich einfach auch wieder einfach ein Selbstausdruck und ein, ja, einfach echt eine tierische Freiheit, die man da hat, sich selbst auszudrücken.
Ja, cool. Also deine Outfits und Kostüme auf dem Ether-Zirkus sind ja fast nie feiner Herr, ne? Die sind ja immer so eher labiat, manchmal mit Knochen dran, mit großen Bauteilen und so. Denkst du darüber nach oder baust du es aus dem Bauch raus, oder wie kommst du zu deinen Gewandungen?
Am Anfang habe ich mir Gedanken gemacht, so gerade in der Anfangszeit, wo ich so langsam in die Szene reingerutscht bin, ja auch durch Drachenflug, wo es auf einmal hieß, ja, du musst dir jetzt halt auch ein Steampunk-Kostüm bauen, und ich dachte so, ja geil, ich habe genug Kram zu Hause rumliegen, und mittlerweile habe ich einfach über die Jahre so viel angesammelt, dass ich eigentlich nur gucke, was kombiniere ich heute, und das ist dann halt tatsächlich sehr random. Also ich verfolge damit kein Ziel, keinen bestimmten Charakter, sondern vor allen Dingen ziehe ich dann an, womit ich mich in dem Moment halt am wohlsten fühle.
Ja, ich bin dann auch immer so ein bisschen, ich finde es immer cool, wie deine Kostüme strukturiert sind. Ich habe ja selber immer mein weißes Outfit und so weiter und so fort, aber dann kann ich schlecht arbeiten und so. Und bei dir sehe ich immer, du hast in deinen Gewandungen unglaublich viele Taschen und Halterungen und so weiter eingebaut, dass du tatsächlich auch eigentlich, ohne dich umzuziehen, oftmals irgendwie direkt von so einem Bühnenaufbaujob auf die Bühne kannst.
Ja, genau.
So, das fand ich immer cool, dass du einfach auch das Praktische in deiner Kleidung so einbaust.
Ja, das war mir tatsächlich auch immer sehr wichtig, einfach auch so quasi als mobiles Büro unterwegs sein zu können, ohne dass ich immer irgendwo hin muss. Auch gerade, weil ja, letztes Mal hatte ich ja meinen T4, der mittlerweile ja im Arsch ist, also rest in peace, du alte Rostlaube. Aber dadurch, dass ich jetzt den T3 immer zum Transport brauchte und auch mal nach Stade gefahren bin, hatte ich den nicht so als Basis da stehen wie beim letzten Mal. Da habe ich ja direkt auf dem ETA-Zirkus gecampt, das war der Hammer. Und dieses Jahr war das eben halt ein bisschen anders und da musste ich mich eben halt ein bisschen umorganisieren, dass ich dann immer alles am Start habe einfach. Die ganzen Listen, ne, wer jetzt wo ist und das Telefon, Walkie-Talkie und so weiter. Und deswegen, ja, war das halt immer irgendwie so der Gedanke, wie kriege ich alles mit, ohne mich irgendwo ortgebunden aufhalten zu müssen, weil dadurch konnte ich einfach komplett frei auf dem ETA-Zirkus sein und überall mal Helfer sein, wenn es halt nötig war.
Also sag mal so, T4 und T3, so by the way, sind die groß unterschiedlich? Also hast du da mehr Platz im T3 oder so? Sind die, oder ist vom Ding her ist genau das Gleiche?
Nee, das Feeling ist ein ganz anderes. Also okay. Man merkt schon, dass der T4 einfach eine Generation neuer ist. Mhm. Mein T3 ist jetzt ja einfach auch ein Oldtimer. Aber das Geile ist halt, der hat einen Allradantrieb, ist halt der Synchro. Mhm. Und dadurch ist es halt echt eine kleine Kampfsau. Also der ist unglaublich stark, einfach durch den Allradantrieb. Okay. Und platzmäßig würde ich sagen, tun die sich gar nicht viel, weil der T3 natürlich keine Schnauze hat vorne. Ja. Er hat natürlich hinten das Podest drin, weil der Motor hinten sitzt quasi, also auf den Hinterachsen.
Das ist da erstmal so ein Gestell genau. Und da kommen die ganzen Sachen drauf.
Genau, habe ich jetzt erstmal reingebaut, dass ich dann oben drauf pennen kann und drunter kann ich Sachen reinschieben und
Dann verlierst du keinen Platz dadurch.
Genau, absolut nicht. Okay. Also wenn man es richtig macht, dann hat man auch genauso viel Platz eigentlich wie in dem T4 auch. Ja. Nur das Fahrfeeling ist halt ein ganz anderes. Das ist halt wie so eine kleine Baumaschine irgendwie.
Ja, dass wir nicht auf dem Event schlafen mussten, war ja auch so ein bisschen ein Erfolgserlebnis für uns. Weil ich erinnere mich daran, dass wir teilweise sogar vor 3 oder 4 im Bett waren, so während wir den 2023, glaube ich, einfach durchgearbeitet hatten.
Ja, gefühlt war 2023 eine ganz andere Nummer. Da war immer was zu tun. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen und also auch vor allen Dingen in der Vorarbeit. Und man muss auch sagen, also wir merken einfach immer mehr, dass wir als Team immer besser zusammenarbeiten und funktionieren und einfach aus den Fehlern der Vergangenheit, also Fehler ist immer so negativ behaftet, das sind ja einfach Erfahrungen, die man macht und dann schaut man, dass es halt noch besser wird. Und ich muss sagen, da haben wir dieses Jahr ganz, ganz gut dran gearbeitet und der Interzirkus lief so reibungslos wie nie. Wir waren total überrascht, als es hieß, ja, 23 Uhr, wir können nach Hause fahren. Ich sag so, was? Also jetzt im Ernst?
Ja, es wird strukturierter. Ja. Ich meine, wir haben ja auch echt das Glück, dass total erfahrene Leute wie Zwerg und so weiter auch noch dabei sind, die seit Jahren Events machen und auch bisher immer dabei waren und supportet haben. Aber auch die Zusammenarbeit untereinander wird halt irgendwie besser.
Ja.
Was ja auch echt noch schön ist. Ja, cool. Dann weiß man, glaube ich, jetzt, was du auf dem ETA-Zirkus machst. Du bist ja auch im Vorfeld dabei oft und triffst gemeinsam Entscheidungen und hast aber auch oftmals Vorschläge und so weiter. Und dieses Jahr hast du ja die Band Plattenbau vorgeschlagen. Wie kam es denn dazu eigentlich?
Oh, das war lustig. Ich war letztes Jahr mit meiner Freundin Jana auf dem Umsonst und Draußen Festival in Monheim. Und da haben wir diese Band eben halt gesehen und ich fand die so geil und habe gedacht, die sind so bizarr, die passen perfekt zum ETA-Zirkus. Witzigerweise hat die Band die Meinung so ein bisschen in zwei geteilt, weil die sind immer wirklich sehr experimentell, hatten auch für den Auftritt leider ihren Schlagzeuger nicht dabei und der macht tatsächlich sehr viel vom Groove aus, weil dadurch mussten sie sich umstrukturieren und waren quasi nur mit Synthesizer, Bass und Gitarre auf der Bühne. Und das war halt immer so eine Mischung aus Punk, Noise und teilweise tanzbar, teilweise Krach, sehr wild und man hat dann halt, also ich habe dann in den nächsten Tagen gemerkt, dass es gab Stände, die da waren, haben gesagt, boah, was für eine geile Sache war das denn? Und andere haben gesagt, bitte, bitte sorgt für bessere Musik auf dem ETA-Zirkus. Also ja, die wurden sehr, sehr, sehr gespalten aufgenommen. Und das hatte ich aber auch so ein bisschen erwartet, weil die eben halt, ja, auch für der Bühne einfach auch sehr, sehr bizarr sind. So, deswegen, und ich habe aber auch gedacht, so mal ein bisschen den Punk in die Innenstadt bringen, wäre schon ganz witzig. Und ja, also für mich, ich habe das total gefeiert, aber ich kann es auch verstehen, wenn das halt nicht für jeden was war.
Ja, muss es ja auch nicht, weil gleichzeitig haben wir Off-Limits gespielt mit Folk-Rock und halt Steampunk-Design und alles. Und so hatten die Leute eigentlich die Möglichkeit, hin und her zu laufen. Ich habe tatsächlich auch von Plattenbau nur gehört, entweder wir waren total überwältigt oder es war die schlechteste Band der Welt. So, also ich habe wirklich keine Sache, ja, die waren okay, so, ne? Sonst war wirklich nur so.
Zwei krasse
und das ist eigentlich das Coole. Ja. Und vielleicht so ein bisschen zur Struktur, Plattenbau und Steampunk, wie passt das zusammen?
Also ich habe das halt einfach so quasi für mich zusammengebastelt, dass das quasi eine Zeitreiseband ist in dem Moment, weil die waren einfach überhaupt nicht Steampunk. Die kommen eher so, ja, mehr so aus dem Industrial-Bereich. Und wenn man die Leute aber auch sieht, also der Sänger hat immer so eine Halbglatze mit so ein paar Strähnen noch, die er sich zuerst in die noch immer so schön nach hinten gegelt, während der Show fängt an zu schwitzen und die klatschen ihm ins Gesicht. Dann haben sie eine Bassistin, die auch immer so ein bisschen so Mädchenstil angezogen ist, aber halt dadurch, dass die Musik so brachial ist, also Schulmädchenuniformmäßig, aber dadurch, dass die Musik so brachial reinknallt, wirkt das auch total bizarr, die einfach auf der Bühne zu sehen. Und der Synthesizer und Gitarrenspieler, ja, der ist halt auch irgendwie immer so in Jogginghose, Tanktop und mit so einem blonden Schnauzbart auf der Bühne. Also es ist einfach so eine Parallelwelt, aber dadurch, dass halt Steampunk, wie gesagt, das Element Zeitreise hat und dass da eigentlich alles passieren kann, kann man halt auch so eine Band auf dem Ether-Zirkus passieren lassen, die halt eigentlich vom Ding her überhaupt gar nichts mit Steampunk zu tun hat.
Ja, die Zeitreise. Ne? Das ist genau. Also ein bisschen das Konzept, das dass wir die Leute mitnehmen auf eine Zeitreise durch verschiedenste Welten und so weiter. Und genau. Ja, die 80er-Jahre Plattenbausiedlung ist halt dann auch eine Station, ja, die man sonst vielleicht gar nicht hin möchte, wo man dann die Ästhetik entweder feiert oder sagt, okay, ich bin bei Off Limits, eine unglaublich großartige Band, die eher uns entspricht. Ja, ein kleiner Spoiler, der Marco hat auch schon gesagt, dass er bei so einem Podcast gerne mal dabei wäre.
Oh, wie cool. Und
das wird dann eine weitere Folge werden, wo ihr ganz viel über Off Limits hört, deswegen gehen wir jetzt auf Off Limits in diesem Moment gar nicht so ein. Okay, Martin, du bist ehrenamtlich auf dem Ether-Zirkus aktiv, bis vor kurzem auch noch als Teil der GbR. Du hast das alles mit organisiert, strukturiert. Ich weiß schon, für 2027 werden wir wieder viele Stunden zusammensitzen und uns Pläne und Gedanken machen. Aber ich weiß auch, dass du Veranstaltungen liebst und lebst und du bist auch so noch weiter engagiert bei einigen weiteren Projekten. Was ist da zum Beispiel noch am Start?
Also unter anderem bin ich jetzt ja seit 2 Jahren beim Ankerplatz Stade dabei. Das ist halt der Sande, den wir da umstrukturieren, auch zu einem Ort der Kultur, der Kulturen.
Der Sande ist in Stade
genau,
ein Platz.
Genau, in Stade quasi ein unendlich grauer Platz. Und wir versuchen den eben halt bunt zu machen. Wir haben jetzt ein paar Container stehen, die ausgebaut werden. Wir haben ein paar Hochbeete da, die jetzt wunderschön blühen. Und man merkt so langsam, dass die Stadt Stade das auch immer weiter schätzt und auch annimmt. Und da haben wir jetzt auch die ersten größeren Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel den Christopher Street Day mit 800 Besuchern. Und bei der Langen Nacht in Stade haben wir die Elektro-Truppe Elektrö, das sind so Stader Urgesteine, die haben bei uns aufgelegt bis um, ich glaube, 1 Uhr nachts und so. Und das war auch eine echt, echt schöne Party. Und ab 1.8. haben wir einen festen Gastro bei uns. Also da gibt es dann auch immer ein kühles Bierchen auf dem Ankerplatz am Wochenende. Und ja, das ist alles auch, das ist auch ein wunderschönes Projekt. Und das Witzige, was ich daran sehe, sind auch die Parallelen zum Ether-Zirkus. Weil auch da geht es halt nicht darum, irgendwo mit Geld zu machen und den Leuten halt irgendwie sagen zu müssen, hier, wenn ihr das und das wollt, müsst ihr das und das zahlen, sondern es ist auch einfach von der Gesellschaft für die Gesellschaft und auch ohne Paywalls. Und das ist halt auch wieder so ein, ja, deswegen ist es auch so ein Projekt mit Herz und ich freue mich, dass ich da auch ein Teil sein kann.
Das heißt, wenn nicht gerade alle 2 Jahre Ether-Zirkus ist, dann trefft ihr Martin auf dem Ankerplatz
so
in Stade, holt euch ein gutes Bier und supportet dann mit dem Preis für euer Bier einfach solche coolen Kulturprojekte, wo jeder teilhaben kann, was ja auch sich so ein bisschen verbindet. Ja, Martin, aber du bist ja eigentlich Musiker.
Richtig.
Und jetzt bist du in dem Fall ja Organisator. Und wie bist denn du eigentlich Musiker geworden? Also wie kam das eigentlich alles zustande? Wäre das eine oder das andere passiert? Ist das miteinander vernetzt, verbunden oder hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun?
Boah, ich würde sagen, das ist so ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach parallel gewachsen. Ich habe angefangen, Musik zu machen. Da war ich, glaube ich, 6. Da ging es in die musikalische Früherziehung. Dann habe ich irgendwann mit Djembe angefangen, also Percussions. Dann Gitarre, da habe ich 2 Jahre Unterricht genommen und habe in den 2 Jahren meinen Gitarrenlehrer überholt und habe deswegen mir das alles alleine beigebracht. Und habe aber eigentlich immer nur so für mich Musik gemacht, also gar nicht irgendwie im Bandkontext. Und die ersten Schritte als Musiker sind tatsächlich dann mit Drachenflug entstanden, wo ich dich ja dann auch kennengelernt habe. Und meine allererste Konzerterfahrung war damals auf dem Drachenfest mit euch. Und das Geile war, ihr habt einen Trommler gesucht und habt euch dann bei meiner Mutter gemeldet. Die hat gesagt, ja, der ist gerade beim Kumpel in Ottenbeck. Und auf einmal standet ihr da. Ich war gerade auf dem Spielplatz mit ihm am Bierchen trinken. Seid ihr aus dem Auto gekommen und habt gesagt, ey, wir brauchen dich dann und dann als Trommler, hast du Bock? Ich habe gesagt, ja, klar, mache ich gerne mal. Und da habe ich dann angefangen, das Musikmachen auch tatsächlich professioneller zu sehen und auch immer dafür gesorgt, dass ich irgendwo in einem Bandkontext dann eben halt zu tun habe. Und das Organisieren, das kam eigentlich dann tatsächlich durch den festen Einstieg bei Drachenflug, als es dann komplett Steampunk wurde und ich dann auch mit in die ETA-Zirkus-Familie aufgenommen wurde, weil ich einfach gesagt habe, ich habe Bock, mich da hinzusetzen und Sachen zu machen. Und wir haben ja mit Drachenflug nicht nur den ETA-Zirkus gemacht, früher ja auch noch Steampunk-Weihnachtsmärkte. Wir hatten einen kleinen Ableger, wenn man so möchte, damals in Berlin und haben da eigentlich auch immer viel, viel Organisation gemacht vorher. Und ja, dadurch konnte ich auch viel lernen, viel mitnehmen und jetzt auch halt meine eigenen Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel immer halt auch wieder auf dem Ankerplatz oder halt sonst wo. Und ja, bin sehr dankbar für diese ganze Erfahrung, die ich in den Jahren sammeln durfte dadurch.
Ja, und dann soll nochmal jemand sagen, dass nicht die Gesellschaft von musikalischer Früherziehung profitiert. Also, ich bin ein bisschen sehr runtergebrochen, aber hättest du als Kind keinen Zugang zu Musik gehabt, dann hätte jetzt der Ankerplatz nicht die Möglichkeit, irgendwie deine Dienste zu haben. So, ja. Ne? Also, so ist Musik doch enorm wichtig. Und witzig. Aber es war mir gar nicht bewusst. Also ich erinnere mich noch an diesen Tag, wo wir so ein bisschen, also wir waren so in der Drei-Fragezeichen-Rolle, um dich zu finden. So, wir haben Telefonlawinen genutzt und geheime Beziehungen, bis wir dann halt die Möglichkeit hatten, dann mit dem Auto um die Ecke zu biegen, dich auf irgendeinem abgelegenen Spielplatz zu finden. So, solche Skills haben wir damals schon entwickelt. Aber mir war gar nicht bewusst, dass es die erste Band war. Mhm. Ich habe noch irgendwie so im Kopf, wo ich dich mal mit so einer SG-artigen Gitarre und langweilenden Hand bei einer Metal-Band gesehen habe.
Genau, das war Rabenwolf. Das war aber tatsächlich noch nach dem Drachenflugding, also nach dem ersten. Ich war ja auch nicht festes Mitglied bei euch, sondern ich habe da nur ausgeholfen. Danach war es dann erstmal wieder, dass ihr dann auch in euren Trommler wieder hattet und so weiter. Mhm. Ich war ja nur Ersatzmann. Ja. Dann hatte ich kurze Zeit eine Band, Ewigkeit. Damit ging es dann, das war dann so mein erstes richtiges Bandprojekt. Mhm. Und später dann Rabenwolf, genau. Die gibt es noch bei Spotify zu hören. Aber das war dann auch, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, dann war es auch vorbei. Und dann brauchtet ihr für eure Steampunk-Band jemanden, der eben halt auch nochmal andere Vibes mit reinbringt. Ich habe damals Straßenmusik gemacht, mit meiner Loopstation, Didgeridoo gespielt, Obertonflöte und so weiter. Und dann war ich bei euch quasi erstmal so als Klangerzeuger am Start, wenn man das so sagen möchte. Oder als Bassersatz durch das Slide Didgeridoo. Und tatsächlich also so mein richtig erstes, ernsthaftes Bandprojekt war dann eigentlich Drachenflug, wo es dann auch wirklich um Konzerte ging und wir sind ja unendlich viel rumgekommen und das war alles sehr, sehr cool, die Zeit.
Dann warst du bei den Aufnahmen vom Rendezvous beim ETA-Zirkus dabei, bei der Platte, ne?
Ja. Schon?
Ja, genau. Das heißt, da hört ihr dann Martin noch mit Didgeridoo viel und so. Also schaut euch mal die alten Alben ruhig an.
Genau, Rendezvous spannend. Und What About the Steampunk World dann vor allen Dingen.
Genau, jetzt hast du ja noch ein zweites Musikherzensprojekt, was so ein bisschen jetzt, nee, das ist dein Hauptprojekt jetzt,
genau,
ne?
Genau, mein Hauptprojekt.
Das Kellerstudio, ne?
Richtig.
Und wie ist so deine Rolle da? Wie seid ihr da am Laufen?
Also bei Kellerstudio bin ich auch Organisator, weil ich halt auch ein paar Gigs organisiere, mich darum kümmere, dass wir halt auch Auftrittsmöglichkeiten haben und dann bin ich halt Bassist. Die Rolle Bassist, das ist auch nochmal spannend, ist mir gar nicht in die Wiege gelegt worden, ich bin eigentlich Gitarrist. Und habe Bass gelernt damals für Drachenflug, weil als ich noch Didgeridoo gespielt habe, hatten wir auch noch einen Bassist nebenbei. Der ist dann aber ausgetreten und dann haben wir aber gemerkt, dass unser Sound ohne Bass nicht so knallt. Und dann hat Michi gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Bass zu spielen. Und dann habe ich das Ding in die Hand genommen und mich sofort in das Instrument verliebt. Und das ist jetzt tatsächlich mit mein Hauptinstrument, was ich zu Hause auch als erstes greife, um zu jammen. Und bei Kellerstudio, wie gesagt, mache ich das jetzt weiter und Pfeile an meinen Skills.
Ja. Wann kann man denn Kellerstudio sehen? Also jetzt Konzerttermine im Podcast sind ja immer so nicht so hilfreich, weil man ja nicht weiß, wann die Leute den Podcast hören. Aber wo findet man denn alles über Kellerstudio? Wie kriegt man Infos? Wie kann man euch folgen?
Folgt uns da gerne bei Instagram. Einfach Kellerstudio eingeben oder eben halt auch auf unserer Internetseite www.kellerstudioband.de. Da wird immer alles aktualisiert und zu hören kann man uns eigentlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen, aber bis jetzt haben wir einen einzigen Song draußen, das ist Rote Riesen, aber ja, gebt euch den gerne mal, der ist fett.
Sehr cool. Ja, Martin, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist auch schön, wenn man mit jemand auf diese Art und Weise redet, mit dem man viel Zeit verbringt, aber eher so organisatorisch und so. Mhm. Man sieht dich beim ETA-Zirkus, man sieht dich beim Ankerplatz und man hört dich bei Kellerstudio. Und ihr Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim Podcast dabei bleibt. Es kommen wieder spannende Folgen demnächst. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Ja, bis dann, Leute. Vielleicht sieht man sich auf dem ETA-Zirkus. Und falls ihr Bock habt, auch als Helfer mitzumachen, meldet euch einfach bei uns, denn man kann da unendlich viel lernen, immer sehr, sehr viele geile Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Und wenn euch das Thema jetzt gehuckt hat, dann Folgt uns auf Instagram und auf allen anderen gängigen Social-Media-Plattformen, Facebook und so weiter.
Ciao, macht's gut.
Ciao.
Und jetzt kommt gerade noch eine neue Info rein, weil es gibt einen neuen Termin für den Ether-Zirkus 2027.
Ach, ja, wir haben es ja versprochen.
Wir haben es versprochen und wir haben es nicht gehalten, beziehungsweise wir halten es jetzt. Und wir haben den Termin festgelegt und ich werde jetzt in dem Kalender weiter skippen bis in den Mai 2027. Und da gibt es ein wunderschönes, bin ich schnell genug hier beim Scrollen, ne? Da gibt es ein wunderschönes langes Wochenende, nämlich den 7. bis 9. Mai. Also 7. bis 9. Mai 2027 findet das nächste Ether-Zirkus Steampunk Festival statt. Wir freuen uns auf euch, seid dabei. Und wenn ihr mitwirken wollt, schreibt uns an. Bis dann.
Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein nächstes Mal. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Schreibt sie in die Kommentare. Wir geben uns Mühe, sie in der nächsten Folge zu beantworten. Der Ether-Zirkus wird organisiert von Drachenflug Music und veranstaltet vom Altstadtverein Buxtehude. Wenn ihr das Künstlerteam und diesen Podcast unterstützen wollt, findet Michael Dunkelfels auf Ko-fi. Wollt ihr den Altstadtverein Buxtehude mit einer kleinen Spende für das nächste Event unterstützen? Ist auch er auf Ko-fi zu finden. Das Ether-Zirkus Steampunk Festival ist nur möglich, weil uns großartige Sponsoren und Partner supporten. Das waren 2025 in alphabetischer Reihenfolge der Buxtehuder Wassersportverein, der Förderverein Buxtehude Hafen und Este, die Hansestadt Buxtehude, die HBI, Implantcast, das Kulturforum am Hafen, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, das Modehaus Stackmann, das Stadtmarketing Buxtehude und die Stadtwerke Buxtehude. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit.
Der Zirkus öffnet heute und lädt euch alle ein. Er steht im blauen Äther, trägt Lampions zur Schau. Er misst so viele Meter, die Zeltwand blau
und blau. Er zischt der Dampfaus, Akrobaten, es klickt und klackt aus Automaten. Attraktionen, Attraktionen, die sich für die Gäste lohnen. Es zischt der Dampfaus, Akrobaten, es klickt und klackt aus Automaten. Attraktionen, Attraktionen, die sich für die Gäste lohnen.